SWR 2 Tandem
mit Martin Gramlich, grüße Sie. Es gibt ein Foto, da bin ich von überzeugt, das existiert in Fotoalben von ganz vielen Familien in Süddeutschland. Und dieses Foto zeigt einen Jungen oder ein Mädchen im Alter irgendwo so zwischen 3 und 15 Jahren. Das Kind schaut gleichzeitig ängstlich und fasziniert. Es hat eine Hand ausgestreckt und aus dieser ausgestreckten Hand, da stibitzt sich gerade ein Berberäffchen, was zu fressen. Von mir gibt es auch so ein Foto, 8 oder 9 Jahre war ich alt, mit so einer handgestrickten Wollmütze, die nur das Gesicht frei lässt, Anfang der 80er Jahre, auf einem Ausflug zum Affenberg Salem am Bodensee, dem größten Affenfreigehege in Deutschland. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Foto auch von unserem heutigen Gast gibt, von Roland Hilgartner. Er ist promovierter Biologe, ist Primatenforscher und seit 2007 ist er der Direktor des Affenberg Salem. Herr Hilgartner, herzlich willkommen.
Ja, hallo, grüß Sie, Herr Gramlich.
Herr Hilgartner, gibt es so ein Foto?
So ein Foto gibt es tatsächlich, ja.
Ja.
Müsste so Mitte der 80er Jahre entstanden sein.
Habe ich gewusst. Also 80er Jahre tatsächlich der erste Ausflug zum Affenberg?
Ja, genau.
Was für Erinnerungen haben Sie an diesen Ausflug noch?
Ja, gar nicht so intensive tatsächlich. Ich kann mich so grob daran erinnern, dass ich neben einem sehr großen Affen gesessen bin. Das war sicherlich ein Männchen und an viele wackelnde Bäume. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Mhm. Ich war aber auch noch sehr jung.
Ich habe auch nicht so lebhafte Erinnerungen tatsächlich an den Ausflug, aber das Foto ist mir irgendwie direkt vor Augen. Naja, Sie sagen, also dieser Direktor des Affenbergs in Salem ist ein Traumjob für Sie. Wann ist dieser Traum zum ersten Mal aufgetreten?
Also 2006 habe ich mich im Prinzip mit dem Ende meiner Doktorarbeit auf die Stelle beworben. Mein Vorgänger, der ging in Rente und bin eigentlich gar nicht wirklich ernsthaft davon ausgegangen, dass ich tatsächlich dann auch die Stelle bekomme. Ich dachte, die ist sicherlich schon irgendwie unter der Hand ausgedealt. Solche Stellen sind ja auch rar oder gerade die Stelle ist einmalig. Aber dann im Vorstellungsgespräch hat sich dann gezeigt, dass ja das irgendwie sehr gut passt. Und dann bin ich da auch in die Endrunde gekommen und war dann im Mai 2006 am Affenberg.
Mhm. Der Affenberg Salem ist das größte Affenfreigehege Deutschlands am Bodensee zwischen Überlingen und Meersburg. Rund 400.000 Besucher jährlich kommen hierher. Herr Hilgartner, für diejenigen, die den Affenberg noch nicht kennen, warum leben in einem 20 Hektar großen Waldstück, 5 Kilometer vom Bodensee weg, ungefähr 200 Berberaffen?
Ja, weil das ein sehr innovatives Haltungskonzept ist, das schon in den 60er Jahren entstanden ist. Da hatte der Baron Gilbert de Türkheim und sein Freund und Kollege Jacques Renaud die Idee, Besuchern mal Affen auf eine ganz andere Art und Weise näher zu bringen. Und die waren in den 60er Jahren in Algerien unterwegs, in der Schlucht von Chiffa. Und dort gibt's wilde Berberaffen, die sich von Touristen füttern lassen. Und das war für die beiden ein so einprägsames Erlebnis, dass sie dachten, hey, sowas müsste es eigentlich auch in Europa geben. Und so entstand dann der erste Affenberg, nicht in Salem, sondern erstmal im Elsass, La Montagne des Singes, zwischen Straßburg und Colmar, wo die Besucher die Möglichkeit haben, eben durch ein Freigehege durchzuspazieren, mitten unter den Affen zu sein und so auch die Affen fast wie in freier Wildbahn erleben zu können. Und das Konzept, das kam sowohl bei den Affen als auch bei den Besuchern sehr gut an. Und entsprechend wurde dann 1974 ein zweiter Park in Rocamadour, so eine Stunde nördlich von Toulouse, in Frankreich etabliert. Und 1976 kam dann der dritte Park, Affenberg Salem. Ja, so haben wir jetzt knapp 200 Berberaffen, die da in Salem durch das Freigehege turnen.
Wie würden Sie einen Affenberg beschreiben? Also was ist es? Ist es ein Freizeitpark? Ist es ein Reservat, eine Forschungseinrichtung? Was ist am ehesten? Oder eigentlich ein bisschen was von allem, oder?
Ja, also wir sind definitiv eine Kombination. An allererster Stelle muss man natürlich sagen, wir sind eine Freizeiteinrichtung und zwar bieten wir ein sinnvolles Freizeitangebot. Wir ermöglichen den Besuchern, ja, die Berberaffen oder Affen generell fast wie in freier Wildbahn zu leben, das ist das eine. Aber ein anderer wichtiger Aspekt ist auch, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, auch Themen wie Umweltbildung, Artenschutz, auch tiergerechte oder artgerechte Haltung zu vermitteln. Dann hat sich gezeigt, durch die sehr naturnahe Haltung unserer Berberaffen unterscheiden die sich qualitativ im Verhalten eigentlich kaum von denen in freier Wildbahn. Durch das, dass sie das ganze Jahr über draußen bleiben können, ein 20 Hektar großes Waldgebiet haben, in natürlichen Gruppen leben, verhalten die sich eigentlich so wie ihre Artgenossen in Marokko und Algerien. Und das hat uns auch für die Forschung sehr begehrt gemacht. Das heißt, wir haben hier auch am Affenberg sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien, die hier stattfinden. Also knapp die Hälfte dessen, was man über Berberaffen weiß, stammt von unseren Partnerparks oder vom Affenberg Salem. Das liegt daran, dass die Forscher bei uns nicht so wie ich erstmal monatelang durch den Dschungel rennen müssen, die Affen suchen müssen, die an sich gewöhnen müssen, sondern die können eigentlich sofort mit der Datenaufnahme loslegen. Die wissen genau, wie groß ist die Gruppe, die demografischen Daten liegen vor, also das Alter, welche Tiere sind in die Gruppe eingewandert, welche sind ausgewandert. Und so können Forscher bei uns Fragestellungen angehen, die eigentlich in freier Wildbahn so kaum möglich sind oder nur über viele Jahrzehnte hinweg möglich wären. Und darüber hinaus sind wir auch eine wichtige Arche Noah, also neben der Wissenschaft sind wir auch sehr, sehr wichtig, was die Arterhaltung Berberaffe anbetrifft, denn der Berberaffe ist in Marokko und Algerien mittlerweile stark gefährdet. Ja, der steht auf der roten Liste. Und zusammen mit unseren Partnerparks haben wir knapp 10% des Weltbestandes an Berberaffen. Also man schätzt in freier Wildbahn weit weniger als 10.000 Tiere nur noch. Und das Spezielle an unserer Berberaffenpopulation ist eben, dass die tatsächlich auch in der Lage sind, in freier Wildbahn zu überleben.
Und werden auch teilweise wieder ausgebildet, habe ich, meine ich, gelesen.
Genau, also in den 80er Jahren konnten wir auch schon mal mit unseren französischen Parks knapp 600 Tiere in Marokko auswildern und es hat funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich.
Ja. Jetzt also in Salem im Park leben rund 200 Affen. Als Affenbergleiter kennt man da seine Pappenheimer? Oder wie lange dauert es, bis man so eine Population überblickt?
Also das geht relativ schnell, weil ich natürlich auf eine große Datengrundlage zurückgreifen kann. Also wir haben da schöne Stammbäume bei uns im Archiv und dann unterscheiden sich auch die Tiere individuell. Also es ist ganz ähnlich, wie wir Menschen uns auch unterscheiden. So haben auch die Affen ihre individuellen Merkmale und da hat man eigentlich nach wenigen Wochen hat man da schon die ganze Population auf dem Schirm. Nur leider kann ich nicht jeden Tag mehrere Stunden im Gehege verbringen. Deswegen habe ich Mitarbeiter, die sich ausschließlich dann auch um die Überwachung der Population kümmern oder darum, dass wir eben sämtliche Ereignisse wie Geburten oder Ähnliches dann auch aufnehmen. Aber die wichtigsten Tiere kenne auch ich. Es ist auch wichtig, um die Population zu managen, muss man die Gruppe schon kennen und auch da die wichtigen Player, also zum Beispiel die ranghöchsten Tiere.
Ich habe eine Radioreportage gehört, eine Kollegin von SWR4, meine ich, war mal bei Ihnen, hatte sie begleitet beim Affeneinfangen. Da ging es, glaube ich, darum, dass die Medizin bekommen sollen. Und da fand ich total hübsch, sprechen Sie nämlich immer von die Leute. Also wenn Sie die Affen meinen, haben Sie immer gemeint, die Leute. Das finde ich echt, also wie menschlich oder wie persönlich sind diese Tiere oder wie persönlich geht man mit denen um?
Also da hat natürlich jeder Affe seinen Charakter, seine Eigenheiten und das macht es natürlich auch spannend. Wir haben zum Beispiel, wir hatten ein Alpha-Männchen, also das ranghöchste Tier in einer Gruppe, unser Adonis, das war auch so eigentlich mein Lieblingsaffe in der Population. Er war zwar der Chef in der Gruppe, aber der musste das nicht bei jeder Situation zeigen. Also der hatte da auch so eine gewisse Gelassenheit. Okay. Und nur dann, wenn es wirklich drauf ankam, hat er sozusagen dann auf den Tisch geschlagen oder den anderen signalisiert, dass er jetzt an der Spitze steht. Und so hat da jeder seine Eigenheiten. Das ist schon auch sehr spannend.
Weil Sie jetzt gesagt haben, Sie kommen nicht jeden Tag raus oder können nicht die ganze Zeit am Freigehege sein. Was würden Sie sagen, wie ist der Anteil Schreibtischarbeit und Feldarbeit?
Also die Administration überwiegt natürlich absolut, wobei ich schon schaue, dass ich mindestens einmal am Tag zumindest mal kurz ins Affenfreigehege reinschaue oder da über den Berg spaziere. Es gibt andere Phasen, wo ich dann schon auch mehrere Stunden im Gehege bin. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie ist die Situation, auch wenn wir jetzt beispielsweise aktuell gerade die Fangaktion haben, wo wir bestimmte Weibchen fangen, um Geburtenkontrolle zu machen. Da bin ich dann mehr im Park. Oder auch, wenn wir einen Rangwechsel zum Beispiel haben oder die Chefposition sich neu etabliert, dann versuche ich mir schon auch größere Zeitfenster zu ermöglichen, um dann oben im Affenfreigehege zu sein. Aber ansonsten bin ich auch verantwortlich für unsere Affenbergschenke, für den Souvenirladen, für das Personal und das beansprucht einen dann schon auch im Büro und am Schreibtisch.
Herr Hilgartner, welche Rolle spielt der Affenberg in wissenschaftlichen Kreisen, also unter Affenforschern und Primatologen?
Also eine sehr wichtige Rolle. Tatsächlich, wenn ich auf Konferenzen bin in Kyoto oder anderswo, dann muss ich den Affenberg nicht erst vorstellen. Also den Affenberg kennt man in der primatologischen Welt. Es liegt einfach daran, dass zahlreiche auch tatsächlich hochrangige wissenschaftliche Publikationen aus unserem Park stammen. Und das bedingt auch einen entsprechend guten Ruf in der primatologischen Welt.
Um was für Fragen geht's dann, wenn da Wissenschaftler kommen, Wissenschaftlerinnen und bei Ihnen forschen oder sich die ihre Tiere anschauen?
Also insbesondere um verhaltensbiologische Fragen, sozialbiologische Fragen, Fragen zur Gruppenstruktur, zur Gruppendynamik, Fragen, warum gibt es manche Männchen, die den Weg an die Spitze schaffen, andere nicht. Was hat das für Konsequenzen auch, zum Beispiel beim Fortpflanzungserfolg? Eine der ersten Studien, wo man Vaterschaften tatsächlich auch analysiert hat in Affengruppen, die stammt aus unserem Park in Salem. Also da ist das Spektrum sehr divers und eben durch ja die gute Zugänglichkeit, durch die Tatsache, dass unsere Affen da auch an den Menschen gewohnt sind, aber trotzdem sich so naturnah verhalten, macht uns da auch sehr begehrt in der Wissenschaft.
Vaterschaft, gutes Stichwort. Also ich habe gelesen, dass bei Berberaffen Männer sich auch gerne um den Nachwuchs kümmern.
Ja, in der Tat. Also es ist so, die Paarungszeit ist bei den Berberaffen ja jetzt dann im Herbst, Frühwinter. Und es ist so, dass die sowohl Männchen als auch Weibchen sich immer mit mehreren Paarpartner oder Paarpartnerinnen verpaaren. Sprich im Frühjahr, wenn dann die Babys zur Welt kommen, sind die Vaterschaften unbekannt. Keiner weiß so richtig, wer eigentlich Papa von wem ist. Und das hat möglicherweise auch zur Folge, dass sich dann auch wirklich die komplette Gruppe um den Nachwuchs kümmert. Die Männchen könnten denken, wahrscheinlich ist da auch, oder es könnte auch sein, dass der eigene Nachwuchs dabei ist. Wobei die Männchen bei den Berberaffen das nicht ganz uneigennützig machen. Denn die tragen, beschützen, hüten diese Babys, wissen aber genau, wenn sie so ein Baby am Bauch haben oder auf dem Rücken tragen, dann signalisiert es den anderen Männchen in der Gruppe die friedvolle Absicht. Und das wiederum ist ganz wichtig für die Männchen, um zum Beispiel neue Freundschaften anzubahnen oder bestehende zu stärken. Denn bei den Berberaffen ist es so, dass nicht automatisch das kräftigste oder stärkste Männchen an der Spitze steht, sondern es ist derjenige an der Spitze, der schafft, möglichst viele hochrangige Freunde auf seine Seite zu bringen. Also es muss im Prinzip ein guter Netzwerker sein, der muss in der Lage sein, Koalitionen zu schmieden, andere Männchen auf seine Seite zu bringen. Und da scheinen bei den Berberaffen auch die Babys eine wichtige Rolle zu spielen, um dieses Netzwerk aufzubauen oder auch aufrechtzuerhalten.
Es gibt Statuspunkte sozusagen.
Ja, im Prinzip so ein bisschen wie bei Facebook, da müssen die Männchen schauen, dass sie möglichst viele Likes erhalten und da nutzt man halt die Babys aus. Oder kann auch sagen, so die Babys haben die Rolle von einem sozialen Vermittler, also wie so eine weiße Flagge oder eine gute Flasche Wein, da lässt sich dann leichter Kontakt mit einem anderen Männchen aufnehmen.
Sie haben jetzt schon erzählt, also das Interessante am Affenberg ist, dass die Affen einerseits an Menschen gewohnt sind, andererseits die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Ich habe in einem Artikel mal gelesen, es gäbe unterschiedliche sozusagen Gruppen oder Fraktionen unter den Affen, also welche, die eher an den Besuchern interessiert sind und andere, die sich da eher zurückziehen. Stimmt das?
Ja, also das ist korrekt. Wir haben in unserer Population oder unsere Population besteht aus drei Gruppen, das sind so 50 bis 80 Tiere und jede Gruppe hat auf den 20 Hektar so ihr Streifgebiet und bis vor einigen Jahren hatten wir eine Gruppe, die hat ihr Streifgebiet sozusagen fernab vom Besucherweg. Das lag aber jetzt weniger daran, dass die jetzt kein Interesse hatten an den Besuchern, sondern einfach daran, dass das die sozusagen in der Hierarchie die niedrigste Gruppe war. Die anderen zwei Gruppen haben bevorzugt, näher im Besucherbereich ihr Streifgebiet zu etablieren und so musste halt die dritte Gruppe das Gebiet nehmen, das noch übrig blieb. Mittlerweile hat aber auch diese Gruppe jetzt Besucherkontakt. Die Streifgebiete haben sich ein bisschen verschoben, einfach weil sich auch etwas die Demografie in den Gruppen geändert hat. Und so hat jetzt auch diese dritte Gruppe, unsere C-Gruppe nennen wir die, mittlerweile Besucherkontakt. Aber da muss man auch dazu sagen, der Besucherkontakt über das Popcorn, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Das Popcorn, das haben wir eher für die Besucher, dass die eben auch direkten Kontakt mit den Affen aufnehmen können. Für die Affen ist es, ja, übertrieben gesagt, fast irrelevant, ob sie jetzt das Popcorn aus der Besucherhand nehmen oder sich Sämereien oder Getreide auf der Wiese aufsammeln.
Aber ich höre raus, also für die Affen sind jetzt sozusagen die Besucher keine Eindringlinge, nicht stören, sondern die sehen die als, weiß ich nicht, als Abwechslung oder Spielkammer, also was sehen die?
Ich glaube, total neutral, weil es im Prinzip besteht ja kein direkter Kontakt zwischen den Affen und den Besuchern. Da achten wir drauf. Die Besucher haben eben die Möglichkeit, die Affen übers Popcorn zu füttern. Aber ansonsten jeglicher weiterer Kontakt oder ja, dass die streicheln, das geht nicht. Das würden auch die Affen nicht zulassen. Und da haben wir auch ein großes Interesse dran, dass die Affen jetzt nicht zahm werden. Also es sind weiterhin Wildtiere, die eben konditioniert wurden auf das Popcorn. Aber ja, jeglicher weitere Kontakt ist da nicht möglich. Wollen wir auch nicht, weil... Ja, und wilde Berberaffen sind auch auswilderungsfähige Berberaffen. Also vor dem Hintergrund, dass wir die weltweit wichtigste Reservepopulation an auswilderungsfähigen Berberaffen haben, ist uns auch sehr dran gelegen, dass die nicht zahm werden. Mhm. Und der Kontakt über das Popcorn ist okay, aber nicht mehr.
Okay. Es gibt ja so die Dauerbrenner-Debatte um die Haltung von Tieren in, nennen wir es mal ganz neutral, künstlicher oder menschengemachter Umgebung. Manche sagen dann wieder, es wäre eine Gefangenschaft, es geht um Zootiere natürlich auch. Inwiefern beschäftigt Sie die Debatte auch in Salem oder ist das für Sie kein Thema?
Also für uns ist es tatsächlich kein Thema und selbst diejenigen, die erstmal kritisch in unser Freigehege gehen, die gehen meistens raus und sagen, das ist tatsächlich eine vorbildhafte Haltung. Ich kann auch behaupten, dass unsere Berberaffen teilweise mehr Waldgebiet zur Verfügung haben als die in freier Wildbahn. Ich war vor einigen Jahren in Marokko unterwegs im mittleren Atlasgebirge. Dort ist der Lebensraum sehr stark fragmentiert, also zerstückelt. Und da gibt's wilde Berberaffengruppen, die müssen mit weniger als 20 Hektar Waldgebiet zurechtkommen. Also insofern, glaube ich, sind wir da ein ganz gutes Beispiel, wie es möglich ist, so ein Konzept dann auch so umzusetzen, dass alle Seiten was davon haben. Und wenn man unsere Berberaffen beobachtet, wenn man sich das Verhalten anschaut, wenn man das auch vergleicht mit denen in freier Wildbahn, dann wird man auch zu dem Schluss kommen, dass diese Haltung wirklich das Optimum auch darstellt. Wahrscheinlich sogar unsere Berberaffen in einigen Bereichen bessere Konditionen haben oder Bedingungen als die in freier Wildbahn.
Roland Hilgartner, der Direktor des Affenbergs Salem. Wir sprechen gleich weiter. Er hat einen Musikwunsch mitgebracht von Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Warum dieses Stück, auch darüber sprechen wir gleich. Welcome to the Jungle! Welcome to the Jungle von Guns N' Roses. Im Stück geht es, glaube ich, mehr um einen Großstadtdschungel oder um einen Beziehungsdschungel zwischen männlichen und weiblichen Vertretern des Homo sapiens sapiens. Aber der Dschungel hat, wenn ich es recht weiß, auch eine wichtige Rolle gespielt im Leben unseres Gastes, Roland Hilgartner, dem Direktor des Affenbergs in Salem. Herr Hilgartner, warum haben Sie das Stück ausgesucht?
Das erinnert mich an meine Zeit in Madagaskar und ganz konkret an meinen Feldassistenten und auch guten Freund Mami, ein absoluter Hardrock-Fan. Und als wir uns vor vielen Jahren kennengelernt haben auf Madagaskar in der Forschungsstation, hat er mich gebeten, die ein oder anderen Hardrock-Alben mal mitzubringen. Und da war dann auch Guns N' Roses dabei oder AC/DC. Und insbesondere dieses Lied, das hat er sehr häufig dann im Gelände, wenn wir mit dem Geländewagen unterwegs waren, in die Forschungsstation dann in voller Lautstärke gehört. Und insofern gehen mir dann da immer Bilder durch den Kopf, auch wenn es der Großstadtdschungel ist in dem Lied und nicht der richtige Dschungel, in dem wir uns dann befunden haben.
In Madagaskar haben Sie promoviert damals über Lemuren. Um was ging es dabei?
Ich habe viele Jahre auf Madagaskar geforscht, habe da auch schon meine Diplomarbeit gemacht und dann auch die Doktorarbeit. Das Thema von meiner Doktorarbeit, da ging es um eine nachtaktive Lemurenart. Über die war eigentlich relativ wenig bekannt, außer dass sie nachtaktiv sind, dass sie Blätter fressen. Und das war für mich natürlich erstmal grundsätzlich spannend, da zu gucken, wie leben die, was machen die so. Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die in Paaren organisiert sind. Und Paarleben ist bei Säugetieren eigentlich eine sehr seltene soziale Organisationsform, weil sie aus evolutionsbiologischer Sicht für Menschen nicht wirklich Sinn macht, wenn man davon ausgeht, dass jedes Individuum so viel Gene wie möglich in die nächste Generation weitergeben sollte. Dann ergibt sich da für Männchen und Weibchen eigentlich eine ganz unterschiedliche Strategie. Und gerade bei den Männchen würde man erwarten, dass die versuchen sollten, so viel Weibchen wie möglich zu befruchten, also zu monopolisieren, sprich so eine Haremstruktur. Das ist eigentlich das, was so der Traum für ein Säugetiermännchen sein sollte. Und wenn man sich die Säugetierarten anschaut, dann ist da auch die Tendenz in der sozialen Organisationsform so, dass immer wenige Männchen mit mehreren Weibchen assoziiert sind. Und es gibt aber eben Arten, wo das nicht der Fall ist. Unter anderem eben auch bei den rotschwänzigen Wieselmakis, mit denen ich gearbeitet habe. Und da war eben die Frage, warum fokussieren sich da die Männchen nur auf ein Weibchen? Was sind da die Gründe dafür? Und das war so das Thema, das übergeordnete Thema meiner Doktorarbeit.
Okay, Sozialverhalten nachtaktiver Lemuren klingt nach einer Zeit, in der sie eher wenig Tageslicht gesehen haben.
Ja, also ich war sehr viel nachts unterwegs, musste aber auch tagsüber raus. War ein bisschen spezieller Arbeitsablauf. Also ich bin in der Regel dann um 5:30, 6 Uhr abends dann in den Wald, ausgerüstet mit Stirnlampe, mit einem großen Satz an Batterien, mit einer Peilantenne, mit einem Diktiergerät, also auch schwer bepackt. Und habe dann die ganze Nacht über zusammen eben mit meinem Feldassistenten dann die Wieselmakis beobachtet. Meistens kam er dann so gegen 4:30, 5 Uhr morgens dann wieder zurück in die Forschungsstation, hat dann versucht, ein bisschen zu schlafen. Dann bin ich aber in der Regel auch schon gegen 10 Uhr wieder auf den Beinen gewesen, um dann nochmal die Schlafhöhlen, in denen die Lemuren dann tagsüber sich aufhalten oder übertagen sozusagen, dann zu kontrollieren. Dann gab's Reis mit Bohnen am Mittag und dann habe ich eine ausgedehnte Siesta gemacht, um dann wieder von vorne loszulegen.
Ja. Ganz kurz nochmal, um jetzt sozusagen das Paarleben der Wieselmakis nochmal aufzugreifen, aber bei denen ist es dann sozusagen auch erfolgreich gewesen. Also das ist eine die Strategie oder eher nicht?
Ja, also die haben eine sehr spezielle Form des Paarlebens. Die Paare, die teilen sich ein gemeinsames Territorium, verteidigen das auch, haben aber eigentlich gar nicht so viel soziale Interaktion miteinander. Und das ist außergewöhnlich. Mhm. Eigentlich die einzige positive Interaktion, die haben, ist dann während der Paarungszeit. Ansonsten kümmern sich dort auch die Männchen nicht um den Nachwuchs. Das bleibt allein den Weibchen überlassen, wo man sich dann schon auch die Frage gestellt hat, warum leben die trotzdem in Paaren? Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die Weibchen bei den Wieselmakis nur in einer Nacht pro Jahr empfängnisbereit sind. Ups. Und da wäre dann eine Strategie, einfach umherzustreifen für die Männchen und mal zu gucken, ob man das eine oder andere Weibchen erwischt, möglicherweise weniger erfolgreich, als dann lieber bei einem Weibchen fix zu bleiben, um diesen einen Tag nicht zu verpassen. Hm. Also sozusagen gezwungenermaßen fokussieren die sich da nur auf ein Weibchen. Hm. Oder mit anderen Worten, die Weibchen lassen ihnen keine andere Chance.
Klingt nach einer anstrengenden Zeit, aber auch nach einer interessanten Zeit. Heute am Affenberg, wenn man dann auch viel organisatorische, administrative Arbeit zu erledigen hat, was vermissen Sie von dieser Zeit in Madagaskar? Und was fehlt überhaupt nicht?
Was überhaupt nicht fehlt, ist zum Beispiel die gesundheitliche Versorgung. Die ist in Madagaskar eine Katastrophe, dass bestimmte Sachen auch bei uns irgendwie funktionieren. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Aber es gibt trotzdem auch sehr viel, was ich vermisse in Madagaskar. Ja, die Freiheit, auch die Ruhe, die Gelassenheit der Leute. Sowas wie Stress gibt's dort nicht. Klappt was nicht heute, dann klappt's halt morgen. Und das ist durchaus auch was sehr Angenehmes. Und dann ja auch die Zeit mitten im Wald, wo man oftmals auch komplett auf sich alleine gestellt ist, wo man dann nicht googeln kann, um irgendwelche Probleme dann zu lösen oder jemand anrufen kann, sondern wo man einfach sich dann auch mal selber hinsitzen muss und schauen, wie komme ich jetzt damit zurecht oder dann auch einfach mal ja mit bestimmten äußeren Gegebenheiten, die dann akzeptieren muss und hat schon auch eine Eigenheit dort.
Damals zu dieser Zeit, Studium, Doktorarbeit, war das da schon die Idee und die Vorstellung, mal in so einer Einrichtung wie im Affenberg zu arbeiten oder gab es noch Alternativideen oder Pläne?
Nö, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe jetzt nicht schon von Anfang an geplant, Direktor des Affenbergs zu werden. Das war einfach Zufall und hat halt in verschiedenen Bereichen super gut gepasst. Die Idee war eher, entweder in der Forschung zu bleiben. Jetzt ist es aber in der Forschung so, dass dort die Verträge immer sehr limitiert sind, ja, oder dann auch befristet. Man ist permanent am Geld suchen, muss neue Anträge schreiben. Ich habe meine Doktorarbeit auch über einen DFG-Antrag dann finanziert und das ist für eine gewisse Zeit auch okay, aber wenn man dann mal etwas langfristiger planen möchte, dann ist der Weg in der Wissenschaft nicht unbedingt der beste und auch mit Risiko behaftet. Alternativ war die Überlegung dann im Bereich Naturschutz sich zu engagieren. Es wäre dort eine Koordinatorenstelle für einen Nationalpark in Madagaskar möglich gewesen. Und parallel gab es dann aber eben die Stelle am Affenberg, für die ich mich beworben habe. Und als ich dann dort den Zuschlag bekommen habe, war das natürlich auch klar, dass ich da dann auch meine Zukunft planen werde.
SWR 2 Tandem heute mit Roland Hilgartner, dem Direktor des Affenbergs in Salem. Seit 2007 ist er dort der Direktor, zieht aber nach wie vor regelmäßig hinaus in die Welt, und zwar, Hilgartner, mit einem Fotoapparat.
Ganz genau. Durch das, dass der Affenberg immer von März bis November geöffnet hat, also wir eine Winterpause haben, habe ich die Möglichkeit, dann über die Winterpause hinweg auch ein bisschen länger in die Tropen zu fahren. Tropen faszinieren mich schon seit Kindheit an. Und da habe ich dann auch immer meinen Fotoapparat dabei.
Okay, Sie veröffentlichen inzwischen Fotografien in bekannten Zeitschriften wie Geo, National Geographic. Das ist schon fast auch mehr als ein Hobby, oder?
Ja, ein bisschen mehr. Also das habe ich eigentlich schon parallel zu meiner Doktorarbeit angefangen. Das Doktorandengehalt ist jetzt nicht so üppig und dann musste ich mir irgendwie rechtfertigen, wenn ich schon eine teure Fotoausrüstung habe und teure Objektive, dann ist nicht schlecht, wenn da ein bisschen was bei rumkommt. Und gerade als Biologe und wenn man so viel Zeit auch jetzt im Urwald verbringt, da hat man dann schon auch die Möglichkeit, wirklich außergewöhnliche Situationen einzufangen, wo man sich dann auch abhebt von anderen Fotografen. Und so fing das eigentlich an und hat dann auch tatsächlich auch mit Veröffentlichungen geklappt in National Geographic. Und damit es wahnsinnig Spaß macht, ich auch unglaublich großes Interesse habe an diesem Ökosystem Urwald, lässt mich das eigentlich bis zum heutigen Tage nicht los und versucht es dann schon auch irgendwie professionell anzugehen, aber eben ohne den Druck. Und das ist das Schöne, dass es da zwangsläufig auch was bei rumkommen muss. Also es gibt dann durchaus auch mal die eine oder andere Reise, wo dann nicht das National Geographic Foto rausspringt dabei.
Sie haben dann aber als Fotografen mit einer ganz speziellen Aufnahme für Aufsehen gesorgt, weil Sie da ein Verhalten eingefangen haben, das bis dahin unbekannt war. Und zwar haben Sie einen Falter erwischt, der Tränenflüssigkeit aus dem Auge eines schlafenden Vogels trinkt. Irre.
Definitiv abgefahren, was Außergewöhnliches. Ich hatte ja vorher erwähnt, dass ich viele, viele Stunden nachts im Urwald unterwegs war. Und genau da habe ich dann auch dieses Verhalten entdeckt. Gerade wenn man nachts im Urwald dann unterwegs ist, die meisten nachtaktiven Arten, die haben eine reflektierende Schicht hinterm Auge oder hinter der Netzhaut, so ein Tapetum lucidum, wie so ein Restlichtverstärker. Und so nach einer gewissen Zeit im Urwald reicht's eigentlich aus, wenn man das Augenpaar sieht, dann weiß man schon, um was für eine Art sich's da handelt. Und ich habe dann eben so ein reflektierendes Auge gesehen, das ich nicht zuordnen konnte. Bin dann da näher hin und sah dann einen schlafenden Vogel. Das hat mich noch mehr verwundert, weil ich dachte, was reflektiert denn jetzt da? Und als ich dann genauer mir das angeschaut habe, habe ich gesehen, auf diesem Vogel saß ein Falter und der hatte da seinen Rüssel im Auge stecken. Das war schon mal sehr außergewöhnlich. Ich habe dann Gott sei Dank die Kamera auch dabei gehabt und konnte es dann fotografisch dokumentieren. Und von dem Moment an habe ich dann auch nachts, wann immer ich einen schlafenden Vogel gesehen habe, habe ich dann noch genauer hingeschaut und konnte dann diese Situation auch noch weitere Male beobachten, auch dokumentieren und habe dann den Falter auch eingefangen und bestimmen lassen. Wir haben dann mit einem Kollegen an der Uni Wien uns dann auch die Mundwerkzeuge von diesem Falter genauer angeschaut und festgestellt, dass es sich da wirklich um ein hochspezialisiertes, angepasstes Verhalten handelt. Also es ist der Saugrüssel, der ist wirklich auch bedornt und ein richtiges Werkzeug, um da ins Vogelauge reinzukommen. Und diese Falterart, Hemiceratoglyptis hieroglyphica heißt der, der hat sich auf die Tränenflüssigkeit von schlafenden Vögeln spezialisiert.
Unglaublich. Ja. Ein anderes Foto, das ich gefunden habe, das ich auch ganz wunderbar fand. Heißt der so Wilson's Bird of Paradise? Ein unglaublich bunter Vogel, tatsächlich im Wortsinn. So ein hellblaues Schädeldach und dunkelblaue Füße, gelb-rot-grüne Farbtupfer. Wo haben Sie den erwischt?
Das war auf meiner Reise nach Neuguinea. Da war ich sehr oft im indonesischen Teil von Neuguinea. Dort gibt's die Paradiesvögel. Auch eine sehr, sehr außergewöhnliche Gruppe, wo die Männchen ein prächtiges Gefieder haben, um die Weibchen zu beeindrucken und dann aber auch dieses prächtige Gefieder noch kombinieren mit ausgefeilten Balztänzen. Und gerade dieser Wilson's Bird of Paradise oder Wilson's Paradiesvogel, der kommt nur auf wenigen vorgelagerten Inseln von Neuguinea vor und balzt dort am Boden. Und am Anfang konnte ich da gar keine Bilder machen, weil das ist so surreal, dieses Schauspiel, was der da macht. Und die Farben sind auch so irre, unwirklich, dass man erst mal innehält und gar nicht zum Fotografieren kommt.
Fotografieren Sie auch in Salem im Affenberg?
Ja, wobei ich sagen muss, die Fotos in Salem, mit denen bin ich immer grundsätzlich nicht zufrieden, aber es liegt vielleicht auch daran, dass man da auch nicht die Ruhe und nicht den absoluten Fokus dann drauf. Man schaut immer noch auf andere Sachen. Wie reagieren die Besucher? Wie sind die Besucher zufrieden? Wie arbeiten die Mitarbeiter? Was für Informationen geben sie? Also da fehlen mir noch so die richtig guten Bilder. Deswegen war ich jetzt vor kurzem in unserem Partnerpark in England. Wir haben noch einen Park in Trentham zwischen Manchester und Birmingham. Dort konnte ich ganz entspannt fotografieren und auch richtig schöne Bilder machen.
In Salem, da steht jetzt Anfang November wieder die Winterpause. Geht's los? Stehen wieder Reisen an? Fototour? Haben Sie Pläne?
Ja, tatsächlich, weil ich bin an einem Buchprojekt dran, Regenwälder der Erde. Und da geht's jetzt in diesem Jahr tatsächlich nochmal nach Neuguinea. Auch wenn da gerade die politische Situation nicht so besonders angenehm ist. Aber wir fliegen dort trotzdem hin. Und dort möchte ich Baumkängurus fotografieren.
Also und dann eventuell demnächst ein Buch über die Regenwälder.
Genau.
Morgen früh, wenn Sie wieder in Affenberg zur Arbeit gehen, auf was freuen Sie sich am meisten?
Das größte Privileg am Affenberg ist letztendlich, wenn man durchspaziert, wenn man die Besucher sieht, dass man die Besucher für Primaten begeistern kann, für Affen begeistern kann. Da geht einem das Herz auf, das treibt mich auch an. Wir sind da an einer ganz tollen Schnittstelle, auch zwischen der Wissenschaft und der breiten Öffentlichkeit. Und was auch schön ist, wenn man durchs Freigehege spaziert, ja, es gibt immer wieder neue Aspekte. Also irgendwie ist auch für mich der Weg durchs Affenfreigehege immer irgendwie anders. Also es ist so diese klassische Routine hat man im Affenfreigehege nicht. Und ich glaube, das ist ein echt großes Privileg.
Roland Hilgartner, Affenforscher, Biologe, Direktor des Affenbergs in Salem, dem größten Affenfreigehege in Deutschland. Er war zu Gast heute in SWR 2 Tandem. Herr Hilgartner, danke Ihnen sehr für den Besuch bei uns.
Ich bedanke mich für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Der Affenberg, Anfang November ist wieder Winterpause, also noch 4 Wochen Zeit knapp für einen Besuch bei den Berbeaffen. Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Technik Marc Löffler, ich bin Martin Gramlich und wir verabschieden uns. Einen schönen Radioabend mit SWR 2.